Das Gesetz lautet so nach, wie wir es bereits auswendig wissen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, oder? Du sollst kein Verlangen haben nach deines nächsten Weib, was ein und dasselbe ist. Wer ist denn das Weib? Und wer ist der Nächste? Das Weib ist eines jeden Menschen Liebe. Und der Nächste ist jeder Mensch, mit dem ich irgend in Berührung komme oder der irgend, wo es sein kann, möglich und notwendig ist, meiner Hilfe bedarf. Wenn wir das wissen, so wissen wir im Grunde schon alles. Was besagt danach das Gebot? Nichts anderes als: Ein jeder Mensch soll nicht eigenliebig die Liebe seines Nächsten fordernd zu seinem Besten verlangen. Denn Eigenliebe ist an und für sich nichts anderes, als sich die Liebe des Andern zuziehen zum eigenen Genusse, aber in ihm selbst keinen anderen Funken Liebe mehr wiederzuspenden. Also lautet demnach das Gesetz in seinem geistigen Ursinne. Man sagt aber, hier ist es offenbar im Sinne des Buchstabens wiedergegeben, den man im Anfange ebenso gut wie jetzt hätte aussprechen können, wodurch vielen Abirrungen vorgebeugt gewesen wäre. Ich aber sage, das ist allerdings richtig. Wenn man einen Baum in der Mitte auseinander spaltet, so kommt der Kern auch nach außen, und man kann ihn dann ebenso bequem beschauen wie ehedem die Rinde. Der Herr aber hat den inneren Sinn darum geflissentlich weise in ein äußeres naturmäßiges Bild verhüllt, damit dieser heilige, inwendige, lebendige Sinn nicht sollte von irgend böswilligen Menschen angegriffen und zerstört werden, wodurch dann alle Himmel und Welten in den größten Schaden gebracht werden könnten. Aus diesem Grunde hat auch der Herr gesagt: Vor den großen und mächtigen Weisen der Welt soll es verborgen bleiben, und nur den kleinen, schwachen und unmündigen geoffenbart werden. Es verhält sich so ja schon mit den Dingen der Natur. Nehmen wir an, der Herr hätte die Bäume so gestalt erschaffen, dass ihr Kern und ihre Hauptlebensorgane zu äußerst des Stammes lägen. Saget selbst, wie vielen Gefahren wäre da ein Baum zu jeder Sekunde ausgesetzt. Ihr wisset, wenn man eines Baumes inneren Kern geflissentlich oder mutwillig durchbohrt, so ist es um den Baum geschehen. Wenn irgendein böser Wurm die Hauptstammwurzel, welche mit dem Kerne des Baumes in engster Verbindung ist, durchnagt, so stirbt der Baum ab. Wem ist nicht der bösartige sogenannte Borkenkäfer bekannt? Was tut dieser den Bäumen? Er nagt zuerst am Holze und frisst sich hier und da in die Hauptorgane des Baumes ein, und der Baum stirbt ab. Wenn der Baum auf diese wohlverwahrte Weise schon so manchen Lebensgefahren ausgesetzt ist, wie vielen wäre er erst dann ausgesetzt, so seine Hauptlebensorgane zu äußerst des Stammes lägen. Seht, gerade so und noch ums Unaussprechliche heikler verhält es sich mit dem Worte des Herrn. Würde da gleich anfänglich der innere Sinn nach außen gegeben, so bestände schon lange keine Religion mehr unter den Menschen. Sie hätten diesen inneren, heiligen Sinn in seinem Lebensteile ebenso gut zernagt und zerkratzt, wie sie es mit der äußeren Rinde am Baume des Lebens getan haben. Schon lange wäre so die innere heilige Stadt Gottes ebenso zerstört, dass da kein Stein auf dem andern geblieben wäre, wie sie es mit dem alten Jerusalem getan haben und wie sie es getan haben mit dem äußeren, allein Buchstabensinn, innehabenden Worte. Denn das Wort Gottes in seinem äußeren Buchstabensinne, wie ihr es in der Heiligen Schrift vor euch habt, ist von dem Urtext so sehr verschieden wie das heutige, höchst elende Städtchen Jerusalem von der alten Weltstadt Jerusalem verschieden ist. Diese ganze Versetzung und Zerstückung und auch Abkürzung im alleinigen äußeren Buchstabensinne ist aber dennoch dem inneren Sinne nicht nachteilig, weil der Herr durch seine weise Vorsehung schon von Ewigkeit her die Ordnung so getroffen hat, dass eine und dieselbe geistige Wahrheit unter den verschiedenartigsten äußeren Bildern unbeschadet erhalten und gegeben werden kann. Ganz anders aber läge der Fall, wenn der Herr sogleich die nackte innere geistige Wahrheit ohne schützende äußere Umhüllung gegeben hätte. Sie hätten diese heilige, lebendige Wahrheit zernagt und zerstört nach ihrem Gutdünken. Und es wäre eben dadurch um alles Leben geschehen gewesen. Weil aber der innere Sinn so verdeckt ist, dass ihn die Welt unmöglich je ausfindig machen kann, bleibt das Leben gesichert, wenn auch dessen äußeres Gewand in tausend Stücke zerrissen wird. Und so klingt dann freilich der innere Sinn des Wortes, wenn er geoffenbart wird, als wäre er gleich dem Außensinne des Wortes und kann ebenfalls durch artikulierte Laute oder Worte ausgedrückt werden. Aber das beirrt die Sache nicht im geringsten. Deswegen bleibt er dennoch ein innerer, lebendiger, geistiger Sinn und ist als solcher dadurch erkennbar, dass er die gesamte göttliche Ordnung umfasst, während das ihn enthaltende Bild nur ein spezielles Verhältnis ausdrückt, welches, wie wir gesehen haben, nie von allgemeinen Geltung sein kann. Wie aber das soeben abgehandelte Gebot im Bilde nur ein äußeres Hüllwerk ist und wie der euch nun bekannt gegebene innere Sinn ein wahrhaft innerer, geistiger und lebendiger ist, das wollen wir sogleich durch eine kleine Nachbetrachtung in ein klares Licht setzen. Das äußere bildliche Gebot ist bekannt. Innerlich heißt es, habe kein Verlangen nach der Liebe deines Bruders oder deiner Schwester. Warum wird denn hier dieses Inhalts- und lebensschwere Gebot in das Bild des nicht zu begehrenden Weibes gehüllt? Ich mache euch bei dieser Gelegenheit nur auf einen Ausspruch des Herrn selbst aufmerksam, indem er sich über die Liebe des Mannes zum Weibe also äußert, da er spricht: Also wird ein Sohn seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Was will der Herr dadurch anzeigen? Nichts anderes als: des Menschen mächtigste Liebe auf dieser Welt ist die zu seinem Weibe. Denn was liebt der Mensch in seiner Ordnung mehr auf der Welt als ein liebes, braves, gutes Weib? Im Weibe steckt somit des Mannes ganze Liebe, wie umgekehrt das Weib in seiner Ordnung sicher nichts mächtiger liebt als einen ihrem Herzen entsprechenden Mann. So wird denn auch in diesem Gebot unter dem Bilde des Weibes die ganze Liebe des Mannes oder des Menschen überhaupt gesetzt, weil das Weib im Ernste nichts anderes als eine äußere, zarte Umhüllung der Liebe ihres Mannes ist. Wem kann nun bei dieser Erklärung entgehen, dass unter dem Bilde "Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib" ebenso viel gesagt ist als "Du sollst nicht zu deinem Vorteil die Liebe deines Nächsten verlangen, und zwar die ganze Liebe, weil das Weib auf der Welt ebenfalls die ganze Liebe des Mannes in sich begreift." Wenn ihr dieses nur einigermaßen genau betrachtet, so werdet ihr es sogar mit den Händen greifen, dass alle äußeren uns bekannten Unbestimmtheiten des äußeren bildlichen Gesetzes nichts als lauter innere, allgemeine Bestimmtheiten sind. Wie wollen wir sogleich sehen? Seht, das Du ist unbestimmt. Warum? Weil dadurch im inneren Sinne jeder Mann verstanden wird, einerlei ob männlichen oder weiblichen Geschlechtes. Ebenso ist das Weib unbestimmt, denn es ist nicht gesagt, ob ein altes oder ein junges, ob eines oder mehrere, ob ein Mädchen oder eine Witwe. Warum ist solches unbestimmt? Weil die Liebe des Menschen nur eine ist und weder ein altes noch ein junges Weib, noch eine Witwe, noch ein lediges Mädchen, sondern sie als die Liebe ist. In jedem Menschen nur ein. Nach dieser soll der Nebenmensch kein Verlangen haben, weil sie eines jeden Menschen eigenstes Leben ist. Ein jeder, der nach dieser Liebe ein habsüchtiges, neidisches oder geiziges Verlangen hat, erscheint gewisser Art als ein Mordlustiger neben seinem Nächsten, indem er sich dessen Liebe oder Leben zu seinem Vorteil bemächtigen möchte. Also ist auch der Nächste unbestimmt. Warum? Weil darunter im geistigen Sinne jeder Mensch, ohne Unterschied des Geschlechtes, verstanden wird. Ich meine, daraus sollte euch schon ziemlich klar sein, dass der von mir euch kundgegebene innere Sinn der Alleinrechte ist, weil er alles umfasst. Es wird hier vielleicht mancher aus seinem Mondviertellichte sich brüstend einwenden und sagen, wenn die Sache sich so verhält, da ist es ja keine Sünde, wenn jemand seines Nächsten Weib oder Töchter beschläft oder sie dazu verlangt. Da sage ich, oho, mein lieber Freund, mit diesem Einwurfe hast du stark ins Blaue gedroschen. Wird unter dem, dass du die Liebe deines Nächsten nicht begehren sollst, und zwar seine ganze Liebe, nicht alles das verstanden, was er als lebensteuer in seinem Herzen trägt? Siehe, also sind auch im Ernste nicht nur das Weib und die Töchter deines Nächsten in dem Gebote deinem Verlangen vorenthalten, sondern alles, was die Liebe deines Bruders umfasst. Aus diesem Grunde auch wurden uranfänglich die zwei letzten Gebote als ein Gebot zusammengegeben. Sie sind nur dadurch unterschieden, dass im 9. Gebote des Nächsten Liebe mehr sonderheitlich zu respektieren dargestellt ist. Im 10. Gebote aber wird eben dasselbe im inwendigsten Sinne ganz allgemein zur respektierenden Beobachtung zusammengefasst dargestellt. Dass sonach auch das Begehren des Weibes und der Töchter des Nächsten verboten ist, kann sicher ein jeder Mensch mit seinen Händen greifen. Es verhält sich mit der Sache gerade also, als so man jemandem einen ganzen Ochsen gibt, man damit auch seine Extremitäten, seinen Schweif, Hörner, Ohren und Füße und so weiter mitgibt. Oder so der Herr jemandem eine Welt schenken würde, da wird er ihm doch alles, was auf derselben ist, mitgeben und nicht sagen, nur das Innere der Welt ist dein, die Oberfläche aber gehört mir. Ich meine, klarer kann die Sache zum Verständnis des Menschen nicht gegeben werden. Wir haben nun den inneren, wahren Sinn dieses Gebotes, wie er in allen Himmeln ewig geltend ist und die Glückseligkeit aller Engel bedingt, vollkommen kennengelernt und sind jedem möglichen Einwurfe begegnet. Also sind wir damit auch zu Ende und wollen uns daher sogleich in den 11. glänzenden Saal vor uns begeben. Allda werden wir erst alles bisher Gesagte im klarsten Lichte, wie auf einem Punkte zusammengefasst und bestätigt finden. Also treten wir hinein.